12. April.
HR Info im Gespräch.
Am kommenden Montag ist es ein Vierteljahr her, dass Haiti von einem verheerenden Erdbeben verwüstet worden ist. Mehr als 200.000 Menschen sind ums Leben gekommen, 1 Million Menschen wurden von einer Minute auf die andere obdachlos. Inzwischen ist Haiti aus den Schlagzeilen verschwunden, HR Info aber will hinschauen. Ein Jahr wollen wir den Wiederaufbau des Landes begleiten, den Helfern in Haiti über die Schultern schauen. Helfern wie Fritz Neuberg von der kirchlichen Hilfsorganisation ADRA. Fritz Neuberg war zuletzt rund 10 Wochen im Hilfseinsatz in Haiti. Jetzt ist er bei HR Info im Gespräch. Die Fragen stellt Oliver Günther.
12. Januar, 16.53 Uhr Ortszeit. Die Erde bebt nur etwas länger als eine Minute, aber das Ergebnis bezeichnen Experten anschließend als Katastrophe historischen Ausmaßes. 200.000 Tote, weit mehr als 1 Million Obdachlose. Sie kommen 48 Stunden nach dem Erdbeben nach Haiti, mitten rein ins Zentrum, in die Hauptstadt Port-au-Prince. Hatten Sie auch sofort den Eindruck, hier ist wirklich was ganz besonders Schlimmes passiert?
Ja, und zwar am Flughafen in Port-au-Prince hatte man am Anfang noch den Eindruck, ja, ist es so schlimm, aber als man wirklich in das Stadtzentrum reinfuhr, da sah es aus wie im Krieg. Ja, da sah man rechts und links noch Leichen, die waren zwar zugedeckt, aber man sah die Leichen eben auf der Straße liegen. 5-stöckige Häuser, 4-stöckige Häuser zusammengestürzt, Stromkabel hingen über die Straße, man ist mit dem Pickup gerade durchgekommen. Es war also, wie man sich Krieg vorstellt, kriegsähnliche Zustände am Anfang. Es gab Krankenhäuser, wo wirklich die Leichen am Boden herumlagen, weil man nicht wusste, was man damit tat. Es war also am Anfang sehr chaotisch.
Jetzt muss man sagen, Sie sind ja durchaus ein erfahrener Helfer. Haiti ist nicht Ihr erster Hilfseinsatz gewesen, sondern seit 2003 sind Sie für ADRA, die Hilfsorganisation, im Einsatz in verschiedenen Krisengebieten, Ruanda, Iran, Afghanistan, Sri Lanka. Trotzdem, wenn man in so eine Situation kommt, wie jetzt im Januar in Port-au-Prince, Haiti, ist man da erstmal selber auch geschockt oder läuft da sofort so ein Programm ab, dass man sofort überlegt, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen?
Ich denke, da geht jeder verschieden damit um. Ich glaube schon, wenn man längere Zeit für eine Hilfsorganisation arbeitet, vor allem auch im Ausland arbeitet, dass man sich, so schlimm das klingt und vielleicht ist es auch ein Schutz, sich an gewisse Dinge gewöhnt. Und wenn man in so ein Gebiet hineinfährt und sieht das, dann überlegt man sich schon, also was ist zu tun, wie ist die Situation. Also man spult schon so ein erstes Programm ab, wie reagiert man auf diese Situation. Und es hängt auch ab, welche Position man einnimmt in einer Hilfsorganisation, also vor Ort, ob man jetzt ein Arzt ist, ja, der vielleicht 10 Stunden am Tag bei den Patienten sitzt und operiert und eine Tragödie nach der anderen live miterlebt, oder ob man mehr in der Planung ist, ob man für die Medien tätig ist, ob man ein Projektleiter ist. 2003 war ja dieses Erdbeben im Iran und ich war kurze Zeit später im Iran, also ich kenne schon Erdbebensituationen, die gleichen sich dann natürlich auch. Und dadurch kann man vielleicht auch ein bisschen besser umgehen.
Jetzt stelle ich mir das ausgesprochen schwer vor. Sie kommen nach Port-au-Prince, das ist eine Stadt, die Sie wahrscheinlich auch nicht kannten, die ist völlig zerstört. Wie findet man sich da zurecht? Ich nehme nicht an, dass Sie da mit dem Auto und einem Navigationsgerät unterwegs sind.
Das ist teilweise sehr schwierig. Wir haben das Glück, ADRA ist ein Netzwerk von über 125 Büros weltweit. Und wir hatten eben auch in Haiti ein Büro. Schon in der Dominikanischen Republik war ein Mitarbeiter von Haiti dort. Auch die Mitarbeiter des Büros der Dominikanischen Republik kannten das Büro in Haiti, die kannten den Weg durch die Hauptstadt. Und so hatten wir praktisch schon vor Ort Mitarbeiter, die uns praktisch Informationen geben konnten, die uns weiterhelfen konnten. Und das war ein sehr großer Vorteil, auch für Hilfsorganisationen, die zum Beispiel bei dem Aktionsbündnis Aktion Deutschland hilft.
ADRA ist Teil dieses Bündnisses.
Also zum Beispiel die Johanniter sind mit ADRA gemeinsam in das Land gekommen und haben unsere Ressourcen genutzt.
Das heißt, sie hatten im Prinzip Einheimische als Lotsen, ja, die ihnen einfach dann vor Ort, ja, gleich geholfen haben. Sie haben gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Aufgaben, ja, die man als Helfer in so einer Krisenregion erfüllt. Mit welcher Aufgabe, mit welchem Job sozusagen sind Sie nach Haiti geflogen?
Also ich bin mit 2 bis 3 Aufgaben hingeflogen. Also zuerst mal, um zu berichten, auch für die Presse. Eine zweite Aufgabe war auch zu recherchieren. Ja, wie sieht die Situation aus? Was ist zu tun? Und dann die dritte Aufgabe war, auch mit den anderen ADRA-Partnern gemeinsam, also mit den Vertretern der anderen ADRA-Büros gemeinsam zu erkunden, was ist zu tun, was ist die Strategie. Das waren diese drei Aufgaben.
Was waren aus Ihrer Sicht dann, als Sie da waren und so die Situation gesehen haben, was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen oder die wichtigsten Aufgaben?
Also die größten Herausforderungen waren Lebensmittel, Wasser, Medizin. Das heißt, die Leute hatten nichts zu essen, nichts zu trinken. Es gab keine Hygiene, es gab keine medizinische Hilfe. Bei, man sagt fast 1 Million Obdachlose, ist es eine gigantische Herausforderung.
Ich stelle mir das so vor, dass im Grunde genommen die ganze Stadt Port-au-Prince voll war mit Leuten, die auf der Straße gelebt haben, in öffentlichen Parks, Parkplätzen.
Unterhalb des ADRA-Büros gibt es eine Universität und auf dieser Universität haben sich direkt nach dem Erdbeben 30.000 Leute niedergelassen. Ja, also ist schon mal eine logistische Herausforderung. Man muss ja auch die Lebensmittel erst hereinbekommen, man muss das organisieren. Also das waren schon enorme Herausforderungen.
Da gab es ja auch ganz schnell Meldungen über massive Probleme, also zum Beispiel Lebensmittelnachschub. Der Flughafen hat nicht funktioniert, im Hafen gab es Engpässe. Waren das aus Ihrer Sicht tatsächlich die gravierendsten Schwierigkeiten für die Helfer? Also schlicht und ergreifend das Material, Zelte, Decken, Essen, Hygieneartikel, das reinzubekommen ins Land?
Naja, man darf nicht vergessen, eine Katastrophe ist eben, es klingt jetzt eigenartig, eine Katastrophe. Ja? Das heißt eben, die normalen Strukturen funktionieren nicht mehr. Das heißt zum Beispiel, der Hafen in Port-au-Prince war zerstört. Es gab nur einen Pier, wo Schiffe anlegen konnten. Der Flughafen von Port-au-Prince musste in den ersten Tagen erst einmal kontrolliert werden. Da musste geschaut werden, ist die Landebahn intakt? Wie sieht es mit den Gebäuden aus? Und dann hat sich Folgendes ergeben, dass natürlich dieser relativ kleine Flughafen sehr schnell überlastet war und sich Flugzeuge sogar in Miami praktisch gestaut haben mit Hilfslieferungen, weil die einfach nicht nach Port-au-Prince hineingekommen sind.
Wie kommt man dann an das Material ran, das man dringend braucht, um den Menschen zu helfen?
Es gab dann noch als Ausweichflughafen eben den Flughafen in der Dominikanischen Republik und sehr viele Lieferungen sind dann von dort herübergekommen.
In so einer Situation ist ja völlig klar, dass auch die betroffene Bevölkerung unter einer massiven Belastung, auch einer psychischen Belastung steht. Und war auch immer wieder zu hören, dass es Spannungen gab, dass es teilweise auch Plünderungen gab. Haben Sie das auch selbst am eigenen Leib in bestimmten Situationen erlebt, dass Sie Aktionen zum Beispiel abbrechen mussten, weil die Lage außer Kontrolle zu geraten drohte?
Also ich habe selbst nicht erlebt, dass wir eine Aktion abbrechen mussten. Ich weiß, dass Kollegen einmal eine Aktion abbrechen mussten, eine Lebensmittelverteilung. Ich war einmal mit dem Hubschrauber der Aktion Ein Herz für Kinder in den Bergen und da haben wir Lebensmittel verteilt und das war eine sehr ruhige Situation und von einer Sekunde auf die anderen hat sich jemand auf einen Reissack gestürzt und dann haben alle versucht, die Reissäcke zu bekommen und das war so ein Gerangel. Aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, jetzt wird es für einen gefährlich.
Also Sie selber haben keine Angst gehabt in der Situation?
In dieser Situation nicht, nee.
Am kommenden Montag ist es genau 12 Wochen her, seit diesem verheerenden Erdbeben in Haiti. Grund für HR Info, die Folgen der Katastrophe und die Lage in Haiti zu einem Schwerpunkt zu machen. Am Montag also Haiti als Schwerpunktthema in HR Info. Darüber hinaus werden wir in HR Info aber ab der kommenden Woche auch ein Jahr lang den Wiederaufbau in Haiti begleiten mit unseren Reportern, wie zum Beispiel Ricardo Mastrocola, den Sie eben gehört haben, regelmäßig vor Ort sein, Projekte besuchen, über die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort berichten, wenn andere nicht mehr hinschauen. Fritz Neuberg, 10 Wochen für die Hilfsorganisation ADRA in Haiti im Einsatz. Für Leute wie Sie, für Hilfsorganisationen wie ADRA, denke ich, ist das ja ein ganz bekanntes Phänomen. In den ersten Tagen nach so einer Katastrophe sind die Augen der gesamten Welt auf so eine Krisenregion gerichtet und dann, ein paar Wochen später, gerät so ein Katastrophengebiet wie jetzt zum Beispiel in Haiti völlig in Vergessenheit. Ist das nicht auch für Helfer wie Sie ziemlich frustrierend?
Ja, das ist sehr frustrierend, weil diese Katastrophe ist eben nicht nach einer Woche oder 2 Wochen vorbei. Noch immer brauchen die Menschen Lebensmittel, Wasser, also diese grundsätzlichen Dinge, grundsätzliche Strukturen. Und es ist schon enttäuschend, wenn man sieht, wie schnell man diese Katastrophe ausblendet, wegschaltet und dann wieder sich mit Dinge beschäftigt, wo man sagt, sind die wirklich zum Leben notwendig, solche Shows und Sendungen. Also da würde ich mir schon wünschen, wenn Medien so wie zum Beispiel HR Info doch mal am Ball bleibt und weiter Eindrücke vermittelt, wie Menschen leben müssen, überleben müssen und auch welche Verantwortung wir für diese Menschen haben.
Dass so Katastrophen sehr schnell in Vergessenheit oder zumindest aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten, hat das eigentlich auch Folgen für die Arbeit der Hilfsorganisationen? Weil am Anfang ist es ja auch bekannt, wird immer viel gespendet. Das war jetzt in Haiti auch der Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn solche Katastrophen aus dem Blickfeld geraten, dass dann auch zum Beispiel Spendengelder, die man ja dringend braucht, dass das auch ganz schnell versiegt.
Ja, man merkt das sehr schnell. Nicht, wenn das aus den Medien verschwindet, dann versiegen auch die Spendengelder. Natürlich muss man auch verstehen, man kann ja nicht nonstop spenden. Ich denke, wichtiger wäre, dieser Blick auf die Katastrophen zu behalten, weil hinter vielen Katastrophen stecken ja auch Schwierigkeiten, wo zum Beispiel aus Deutschland, aus europäischer Sicht Einfluss genommen werden könnte. Ja, also in vielen Ländern, wo wir arbeiten, sind auch die politischen Situationen nicht immer einfach. Und hier würde ein genauer Blick oder ein längerer Blick doch die Arbeit von Hilfsorganisationen vor Ort stärken und unterstützen.
Also schlicht und ergreifend, dass man den Wiederaufbau dann richtig in der richtigen Art und Weise durchführt. Haiti, muss man ja sagen, ist ja auch im Grunde genommen schon vor der Katastrophe ein beinahe führungsloser Staat gewesen.
Ja, das war ja eigentlich vor dem Erdbeben schon ein Land, das eigentlich Entwicklungshilfe gebraucht hat, auch bekommen hat. Und dieses Erdbeben hat diesem Land das Genick gebrochen.
Fritz Neuberg von der Hilfsorganisation ADRA, heute bei HR Info im Gespräch über seinen Einsatz in Haiti, spricht Oliver Günther mit ihm. Herr Neuberg, 12 Wochen sind seit dem Erdbeben vergangen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, sehen die noch sehr, sehr erschreckend aus. Also nach wie vor leben hunderttausende Menschen obdachlos, ohne Zuhause, in Parks, in öffentlichen Anlagen, auf der Straße. Jeder dritte Haitianer benötigt offensichtlich nach wie vor humanitäre Hilfe. Sie selbst sind ja bis vor kurzem in Haiti gewesen. Das hört sich so an, als hätte sich da eigentlich seit dem Januar nicht viel zum Guten verändert.
Ja und nein. Also natürlich ist es nicht so, dass die Leute jetzt wieder ihr Haus haben, ihr regelmäßiges Essen haben, dass wieder alles funktioniert, keine Frage. Es hat sich aber insofern zum Guten gewendet, dass sich also die Basics, die wichtigsten Dinge zum Guten gewendet haben. Also die Menschen bekommen jetzt ihr Essen, sie bekommen zu trinken, sie haben medizinische Versorgung. Den Umständen entsprechend in dieser Katastrophe hat es sich, sagen wir, vielleicht zum Besseren gewandt. Also das ist so eine Situation, wo man sagt, eben ja, den Umständen entsprechend geht es den Leuten jetzt besser, aber es geht ihnen nicht gut.
Zumal sich die Umstände ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder deutlich verschlechtern werden, weil in Haiti steht die Regenzeit bevor. Ab Juni beginnt die Hurrikansaison. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt gerade auch angesichts dieser neuen Herausforderung in den nächsten Wochen unbedingt zu gewährleisten, auf die Beine zu stellen in Haiti für die Bevölkerung?
Also ich glaube, dass da auch bei den Hilfsorganisationen eine gewisse Ohnmacht ist, denn wenn diese Regensaison kommt und diese Hurrikansaison kommt, wie Sie ja schon erwähnt haben, es gibt ja Hunderttausende, die obdachlos sind, die in Parks leben, die auf der Straße zwischen zwei Straßen leben, auf diesem Mittelstreifen leben. Es gibt Camps mit 100.000 Einwohnern, Tausenden von Familien und die leben alle in provisorischen, ja, wie soll man das nennen, so selbstgebauten Hütten. Aber diese Hütten haben keine Holzwände, das sind Bettlaken, das sind Plastikplanen. Und in dem Moment, wo der Regen kommt, und das ist ja kein hessischer Regen, sondern da schüttet es, dass es durch den Schirm regnet. Und wenn dann noch diese Hurricanes und Typhoons kommen, dann bläst das alles weg.
Das klingt eigentlich, als wären die Menschen in den nächsten Wochen und Monaten wieder massiv bedroht und als müsste man leider auch wieder mit neuen Toten rechnen.
Ja. Meiner Meinung nach wird man rechnen müssen. Die Situation wird sich für die Menschen verschlechtern. Die Malaria wird zunehmen, hat schon angefangen, dass Malariaerkrankungen zunehmen. Krankheiten werden wieder vermehrt auftreten. Also die Gesundheit wird massiv bedroht werden. Und die Schwierigkeit ist, dass man auf diese kommende Regensaison und diese Hurrikansaison eben nicht schnell genug reagieren kann. Denn wie wollen Sie für über 100.000 Menschen innerhalb kürzester Zeit ein stabiles Holzhaus bauen.
Und das bräuchte man schon. Also Zelt allein ist überhaupt nichts geholfen.
Nein.
Jetzt gab es vor wenigen Tagen eine Geberkonferenz der internationalen Gemeinschaft und die hat beschlossen, 11,5 Milliarden Dollar, das sind umgerechnet rund 8,5 Milliarden Euro, für Haiti zu geben, um den Wiederaufbau in den nächsten 10 Jahren zu bewerkstelligen. Das Geld soll in ganz verschiedene Bereiche fließen. Wenn ich Sie richtig verstehe, für die akute Situation und für die jetzt anstehenden Gefahren, Hurricane-Saison, Regensaison, hilft das erstmal gar nichts.
Ja, das Problem ist momentan kein finanzielles, sondern ein logistisches. Ja. Also Haiti wurde ja schon im 17., 18. Jahrhundert wurde da massivst abgeholzt, die Urwälder abgeholzt, und es gibt ja sehr, sehr wenig Holz in Haiti, also gibt sehr, sehr wenig Bäume in Haiti, und man muss das ganze Holz importieren. Ja, es gibt wenig Fachkräfte, es gibt wenig technisches Material oder nicht ausreichend technisches Material. Und das muss alles einmal nach Haiti gebracht werden. Und das ist ja nicht nur Port-au-Prince betroffen, es ist Léogâne betroffen, es ist Petite-Goave betroffen. Das alles logistisch dorthin zu bringen und dann diese Häuser zu bauen, auch das braucht ja seine Zeit, braucht Fachpersonal, ist schon ein riesiger Aufwand.
Heißt das, was diese Geberkonferenz da jetzt beschlossen hat, geht eigentlich an den akuten Problemen des Landes vorbei?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich sage, ich bin der Meinung, die Tragödie in der Tragödie war, dass diese Regensaison und Taifunzeit so knapp an einem Erdbeben war, und da können sie nichts machen.
So wie Sie das beschreiben, hört sich das ziemlich ausweglos an.
Es ist meiner Meinung nach auch ausweglos. Man kann nur mit besten Kräften versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten, aber die Realitäten begrenzen das einfach. Ja.
Jetzt ist viel auch vom Wiederaufbau dieses völlig verwüsteten, armen Staates Haiti die Rede. Wenn wir nochmal gucken auf diese 11,5 Milliarden US-Dollar, die die Weltgemeinschaft jetzt zur Verfügung stellt, mal ganz abgesehen von den akuten Problemen, Regensaison, Hurricane-Saison, die Sie ja eben eindringlich beschrieben haben, ist das tatsächlich dieses viele Geld, oder das hört sich ja nach sehr viel Geld an, wirklich ein großer Schritt aus Ihrer Sicht für Haiti nach vorne?
Ich würde sagen, es kann ein großer Schritt sein. Die Frage ist, wie immer, wie wird mit diesem Geld umgegangen? Das wird die Herausforderung sein, wie wird dieses Geld eingesetzt, wie wird es kontrolliert? Wer setzt dieses Geld in die Realität praktisch um? Das wird die Herausforderung sein. Und ich denke, wenn hier aus europäischer Sicht und amerikanischer Sicht das begleitet wird, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es zu einer Verbesserung der Lage kommen kann. Aber das bedeutet eben auch am Ball bleiben, das Beobachten, vielleicht auch, dass die Medien das beobachten, das nicht in Vergessenheit
gerät. Immer wieder beim Punkt drauf gucken,
genau.
Immer den Wiederaufbau begleiten.
Genau.
Denn muss man auch sagen, Haiti gilt als eines der korruptesten Länder weltweit, und die Regierung, die Infrastruktur, die politische Infrastruktur, die ja eh nur sehr rudimentär da war, ist ja bei dem Erdbeben auch zerstört worden. Also aus Ihrer Sicht, ist die Regierung in Haiti überhaupt in der Lage, diese vielen, vielen Milliarden zu verwalten, gezielt und sinnvoll auszugeben? Oder muss da im Grunde genommen eine Kontrolle durch die Amerikaner, die Europäer stattfinden?
Also ich denke, es muss erstmal eine Kontrolle sicherlich stattfinden. Zweitens darf man nicht vergessen, dass die Regierung am Anfang ja selbst stark betroffen war. Ich denke, 16 Ministerien waren 14 zerstört. Viele Mitglieder des Parlaments sind selbst ums Leben gekommen. Das hat diese ganze Regierung destabilisiert. Also ich denke, das wird für die Regierung dort unten sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dass Haiti auch, man nennt es einen sogenannten Knowledge Transfer, also einen Wissenstransfer braucht. Also es ist nicht nur materielle Leistung, sondern auch intellektuelle Leistung. Intellektuelles Wissen muss transferiert werden, um dem Land zu helfen.
Fritz Neuberg, Helfer der Hilfsorganisation ADRA, zuletzt 10 Wochen in Haiti im Einsatz, heute bei HR Info im Gespräch. Die Fragen stellt Oliver Günther. Herr Neuberg, als Helfer in so einem Katastrophengebiet, Sie haben schon in vielen verschiedenen Krisenregionen gearbeitet, jetzt nicht nur in Haiti, in Ruanda, in Afghanistan, Iran, Sri Lanka. Aber wie sieht der aus, der Alltag eines solchen Helfers? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie um 8 anfangen und dann machen Sie um 17 Uhr Schluss und dann gehen Sie in ein Hotel und ruhen sich aus bis zum nächsten Tag? Ist das so ein Katastropheneinsatz? Läuft der so ab?
Nein, der läuft nicht so ab. Also man muss unterscheiden, ob man als Helfer einer Hilfsorganisation in eine Katastrophenphase kommt oder ob man in ein Land kommt, wo Entwicklungshilfe notwendig ist.
Bleiben wir beim Katastrophenfall.
Wir bleiben beim Katastrophenfall, genau. Also ein Katastrophenfall ist eben auch eine Katastrophe für eine Hilfsorganisation, weil Arbeitszeit beginnt um 8 Uhr früh und endet um 2 Uhr früh, manchmal um 4 Uhr früh, 7 Tage die Woche, weil die Herausforderungen und gerade die Herausforderungen in Haiti so riesig waren, dass alle Hilfsorganisationen gemeinsam dieser riesigen Not kaum nachgekommen sind, so hohe Anforderungen waren. Und diese hohen Anforderungen, die setzen sich auch um in der täglichen Arbeit, nicht? Man muss das Büro zu Hause informieren. Dann darf man nicht vergessen, das fängt ja schon bei ganz einfachen Dingen an. Ja, man fährt zu einem Treffen der UN, die versucht sich gerade selbst zu stabilisieren. Viele Mitarbeiter fehlen noch. Man trifft sich, um Informationen zu holen. Ja, Informationen sind nicht da. Jetzt, wo bekommt man die her? Also macht wieder einen Anruf, dann sagt man, ja, morgen ist ein Meeting. Dann bleibt man im Stau stecken, weil irgendein Taxi da sich die Achse gebrochen hat. Man verliert eine Stunde. Also es ist am Anfang wirklich sehr, sehr hektisch. Das zu beschreiben ist sehr schwierig. Das lässt sich mit Worten schwer beschreiben.
Arbeitszeit von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Ja. Woher nimmt man die Kraft, das 10 Wochen durchzuhalten?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist einfach die Motivation auch. Das ist vielleicht auch typbedingt. Manche können das, andere können das nicht. Man weiß ja auch, man macht das nicht nonstop. Ja, das hilft ja auch. Und ich wusste, dass nach diesen 10 Wochen, da wird eine Woche dann Urlaub sein und das hat ein Ende. Ja, wenn man sich denkt, das geht jetzt nonstop, dann wird man irgendwann ausbrennen. Das kann man niemand empfehlen. Aber ich denke auch, dass es auch typbedingt ist. Manche können das, andere können das nicht. Es ist sehr anstrengend, aber mit Erfahrung kann man das auch durchstehen.
Und dann kommt man nach so einem Einsatz zurück nach Deutschland. Und ja, was ist dann? Genießt man, dass hier alles funktioniert, dass man hier weit weg ist von so einer Katastrophe, oder greift man sich manchmal an den Kopf und denkt, was haben die hier für Problemchen?
Ja, verschiedene Gedanken gehen einem so parallel durch den Kopf. Also das erste Gefühl, als ich dann in Frankfurt ankam und dann mit dem Auto, wenn ich ins Büro gefahren war, ich habe es wirklich genossen, dass der Blinker rausgegeben wird, dass man die Spur einhält, dass niemand plötzlich auf der Autobahn wendet. Da lächelt man vielleicht und sagt sich, naja, was ist dran so besonders? Aber wer mal in Haiti den Verkehr erlebt hat, was es auch für einen Stress verursacht, ja, und da werden von den Leuten einfach die Kanaldeckel aus der Straße rausgenommen. Man fährt dann in der Nacht und auf einmal taucht da vor allem so ein riesiges Loch auf und dann muss man ins Bruchteil einer Sekunde da ausweichen. Da genießt man schon diese Ordnung und Sicherheit in Deutschland. Auf der anderen Seite, wenn man dann in irgendein Shoppingcenter geht, dann fragt man sich wirklich, muss wirklich all das für die verschiedensten Dinge ausgegeben werden? Ist das wirklich so wichtig? Wäre es nicht besser, man engagiert sich eben für Menschen in Not? Und da gibt es ja genug.
Ich habe von einem Arzt, der jetzt von München aus nach Haiti geflogen ist und dort geholfen hat, einen Satz gelesen, der lautet: Es ist für mich traurig, nicht zu wissen, was aus denen wird, die ich behandelt habe als Arzt in Haiti. Ist das für Sie auch ein Problem bei so einem Katastropheneinsatz, dass Sie da sind, dass Sie auch länger da sind, aber dass Sie, gerade wenn es mit einem Land auch wieder bergauf geht, wenn es aufwärts geht, wenn es den Leuten wieder besser geht, dass Sie das eigentlich gar nicht mehr mitbekommen?
Ja, also das ist schon etwas, da bleibt so ein Stück Seele von einem hängen. Man baut da ein Stück Organisation auf, Strukturen auf, und in dem Moment, wo es praktisch zum Laufen anfängt, sagt man tschüss, jetzt gehe ich nach Hause. Und das sind eben auch vor allem auch die Menschen, die man da trifft, und die Beziehungen, die man aufbaut, und mit der einheimischen Bevölkerung. Und dann muss man gehen, da lässt man schon etwas zurück.
Deshalb schaut HR Info ab der kommenden Woche hin in Haiti. Ein Jahr lang werden wir den Wiederaufbau in Haiti begleiten und dabei auch schauen, was Helfer wie Fritz Neuberg machen, der heute zu Gast war. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Neuberg.
Dankeschön.
Das war HR Info im Gespräch, heute mit Fritz Neuberg, Mitarbeiter der Hilfsorganisation ADRA und zuletzt 10 Wochen als Helfer im Erdbebengebiet in Haiti.